Change beginnt bei jedem selbst. Du kannst jemand anders nicht verändern. Man kann sich nur selbst, du kannst jemand anders ermutigen, du kannst jemand überzeugen, du kannst ihn vielleicht auch erpressen mit Geld, was ja ganz oft gemacht wird, ne?
Manipulation.
Dann hast du vielleicht einen kurzfristigen Change, aber der wird nicht nachhaltig sein. Veränderung geschieht nur, wenn ich selber sage, hey, das scheint mir plausibel, das ist okay, da gehe ich mit, da mache ich mit, dann wird es immer noch anstrengend, weil es natürlich eine Herausforderung wird, aber ich denke, das ist der Punkt, den wir brauchen, damit auch Unternehmenschange erfolgreich gelingt.
Liebe Susanne, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega.
Das freut mich auch sehr, vor allem, weil als ich mich mit deinem Buch beschäftigt habe, Knack the Change Code, ja, war super spannend zu hören, dass du den Jens Kossen als Referenten für dieses Buch mitgewinnen können. Und das war für dich ein Ritterschlag. Das kann ich auch verstehen. Das kannst du nicht wissen, aber ich bin seit 18 Jahren der Selbstentwickler.
Das heißt,
ich lebe komplett das Konzept. Ich meine, es gibt ja wenige Menschen, die mich auf der Ebene sehr stark geprägt haben. Dazu gehört jetzt Dr. Sprenger, Jens Kossen, vielleicht Jordan Peterson in den letzten Jahren. Und deswegen war es mir eine Riesenfreude, auch sehr viele sehr gute Botschaften in deinem Buch finden zu können, das ich auch wirklich empfehlen kann, weil das ein sehr, sehr gutes Praxiswerkzeug ist, ja, sich damit auseinanderzusetzen und eigenen Change zu gestalten.
Soll ich kurz was dazu sagen?
Bist du selbstverständlich.
Jens ja, das ist nämlich geil. Also ähnlich wie du bin ich natürlich auch selbst Entwicklerin und der Jens Kossen ist für mich seit vielen Jahren ein großes Vorbild, weil er einfach die Psychologie so handbar macht, ne? Und er ist ja ein sehr schlauer Mann, der die Dinge einfach runterbricht, so dass es jeder versteht. Und das finde ich immer sehr phänomenal, wenn Menschen das können. Und ich hatte mir damals, als ich das Buch geschrieben hatte, gewünscht, ja, wünschen kann man sich ja viel, dass der Jens Kossen mein Buch liest und eine Quote schreibt. Nun ist es aber so, dass er relativ wenig Zeit hat und es sehr schwierig ist, an ihn ranzukommen. Und ich hatte mir dann überlegt, wie könnte ich das denn schaffen? Und ich habe eine sehr liebe Freundin, die kennt ihn ganz gut, also die hat ihn schon mal auch gebucht des Öfteren und die hat mir dann den Kontakt gemacht. Aber das hieß immer noch nichts, weil er natürlich sagte, ich habe hier so einen Stapel voller Bücher liegen, ja, und ich komme nicht zum Lesen. Und dann habe ich dann ihn angerufen und habe ihn gefragt, ob er kurz Zeit hat. Und da war er natürlich auch etwas reserviert, verständlich, er kannte mich nicht, ja. Und habe ihm dann halt erzählt, dass ich ihn sehr schätze und dass es für mich nichts Größeres gäbe, als wenn er das Buch lesen könnte und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll es mal schicken, aber er hat eigentlich keine Zeit. Also er war immer noch sehr auf Ablehnung. Und dann war was ganz Sonderbares passiert. Dann hat nämlich ein anderer Verlag quasi meinen Titel geklaut, könnte man sagen. Ja, es gab ein Buch mit einem gleichnamigen Titel, der Change Code, was zeitgleich rauskam. Und es waren ein paar ungünstige Verstrickungen, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Facto habe ich mit dem Jens Kossen gesprochen und gesagt, jetzt kommt noch ein Buch raus, kurz vor meinem Buch, und ich bin total frustriert. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Jetzt reicht's, jetzt helfe ich Ihnen. Und das fand ich so nett, ja. Und dann hat er wirklich, weil er hat dann gesagt, er kann mir keine Quote schreiben, ohne das Buch zu lesen. Das macht er nicht, weil es ist einfach ihm wichtig, klar, dass jemand vom Spirit her schreibt, ähnlich wie er, und dass er einen ähnlichen Background hat. Und dann hat er doch glatt gesagt, ich soll ihn wieder anrufen. Also ich habe ihn sehr oft angerufen, ja. Und dann hat er dieses Buch gelesen und hat dann gesagt, also jetzt ist er tief beeindruckt. Und ich dann so, dann hat er meint, ja, also ganz ehrlich, das wäre richtig gut. Und ich hätte das Schema-Coaching total sensationell erklärt, weil das ja auch nicht ganz einfach wäre und so weiter. Und dann hat er gesagt, er schreibt mir das. Und ich muss sagen, ich war so dankbar, weil wenn du ihn auch kennst und schätzt, kannst du das ja vielleicht dir auch vorstellen. Ich habe ihn jetzt mittlerweile auch ein paar Mal in München getroffen und habe ihn gefragt, ob er mein Mentor sein möchte, ja. Und er hat gesagt, nein, das Wort mag er nicht. Ich könnte ja denken, was ich wollte, aber wir können uns gern ab und an zum Austauschen treffen. So, also das heißt, ich bin so dankbar. Das war jetzt eine lange Geschichte, aber das war wirklich sensationell schön, ja.
Ich kann nicht wirklich nachvollziehen. Ich gehe davon aus, dass er im nächsten Jahr bei mir auch der Gast sein wird. Das heißt, ich freue mich wirklich sehr drauf, weil cool. Man kann schon sagen, ich schulde ihm einiges. Ja, das heißt, sein Konzept hat mich maßgeblich beeinflusst, und du hast ja ein Zitat bei dir oder ein Satz, sei CEO deines Lebens, ja, und das kann man auch als Selbstentwickler sein. In dem Kontext vielleicht werfe ich eine Gegenthese auf, was von Sigmund Freud stammt. Leiden ist für viele Menschen leichter als Handeln. Was natürlich in einem absoluten Gegenteil zum Thema sei CEO deines Lebens steht. Wie erklärst du das?
Naja, das Thema ist, wir haben halt lieber, wie sagt man so schön, den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und manchmal, und das erkläre ich ja auch in meinem Buch, oder nicht nur manchmal, sondern es ist ja so, dass wir verschiedene Prägungen haben. Jeder hat ganz viele Erfahrungen gemacht im Leben, durch die Kindheit, durch Erwachsensein, also völlig verschiedene Dinge. Und wir haben natürlich unsere Muster und unsere Mechanismen, wie wir ticken, und unsere Bewältigungsstrategien bei Stress. Ja, wir haben unsere Bewältigungsstrategien bei Stress. Es gibt Leute, wenn sie Stress haben, essen sie eine Tafel Schokolade, und es gibt Leute, die essen eine Tüte Chips. Also die Chips und die Schokoladenleute. Ich bin eher Chips, ja. Und okay. Und es ist so, dass wir oftmals zu diesen Mustern natürlich unbewusst greifen. Es ist mich, würde der Jens Korsen jetzt sagen, ne? Und es ist aber so, dass wir diese Dinge leichter tun, als uns zu verändern. Also das Gewohnte fällt uns leichter, das Leid fällt uns leichter, und danach können wir dann noch jammern, oh, jetzt habe ich auch noch Schokolade oder oh, jetzt habe ich auch noch Chips gegessen, als wirklich in die Aktion zu kommen. Das heißt, wir sind es sehr gewohnt, in verschiedenen Situationen Opfer zu sein als Gestalter. Und wenn wir gewohnt sind, Opfer zu sein, weil wir eben sagen, die anderen und mein Chef, meine Chefin, mein Kollege, dann ist es natürlich auch bequem auf der einen Seite, weil ich kann dann schön jammern, ne? Auf der anderen Seite heißt es aber letztendlich auch, dass ich damit in der Opferrolle bin und nichts verändern kann, weil ja die anderen schuld sind. Wenn ich den anderen die Schuld gebe, ist es schwierig, was zu verändern. Und dass wir selber lieber leiden, als uns zu entwickeln, liegt mitunter daran, dass wir das halt viele Jahre gemacht haben. Und was zu verändern, bedeutet ja, die Komfortzone zu verlassen, in die Eigenverantwortung zu gehen, wie es so schön heißt. Und das kostet viel Kraft, und das Leiden plätschert so vor sich hin. Das geht viel leichter, als was zu tun.
Ja, das ist nachvollziehbar. Ich meine, für mich war auch interessant, du hast ja 5 Faktoren, die dir wichtig sind, erwähnt. Unter anderem war Leidenschaft. Ganz am Anfang. Und in dem Wort Leidenschaft steckt das Wort Leiden mit drin, weil auch Wachstum ist meistens mit dem Wachstumsschmerz verbunden. Ja, das Leiden gehört einfach per se dazu. Da ist die Frage, in welchem Frame oder in welchem Rahmen man leidet.
Mhm, absolut. Und die Leidenschaft bedeutet natürlich die Passion, natürlich die Power und bereit sein, für sein Ziel eine Extrameile zu gehen. Ist ein anderes Leid, als wenn ich die ganze Zeit leide und sage, mein Papa ist schuld, meine Mama ist schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Ne? Also das müssen wir natürlich differenzieren, da gebe ich dir absolut recht.
Und das ist für mich auch immer wieder die Frage, viele Leute suchen zu viel Leidenschaft. Aus meiner Sicht ist Leidenschaft nur dafür da, um den ersten Schritt zu machen, und dann kommen die Disziplinen ins Spiel, was auch bei dir, glaube ich, eine besondere Rolle spielt. Und wenn ich jetzt mich nicht irre, Duckworth mit ihrem bekannten Ansatz mit Greed, Durchhaltevermögen, ist, glaube ich, der einzige Faktor, der erfolgreichen von weniger erfolgreichen Menschen ziemlich präzise unterscheidet. Warum ist es so schwierig, diszipliniert zu sein?
Ja, genau, das ist wieder der Punkt. Schokolade oder Chips, ne?
Ja, wenigstens dunkle Schokolade, das ist meine Empfehlung, weil ich versuche dann über Systeme das zu lösen. Ja, dann gibt's halt nur dunkle Schokolade, dann leidet man mit dunkler Schokolade, ja.
Also ich denke, Disziplin ist ja so ein bisschen bei uns in Deutschland die deutsche Disziplin und so ein bisschen so verschrien wie Zahnarztbesuch oder Wurzelbehandlung. Ne? Das ist so diese Assoziation dazu. Und ich glaube, ich weiß es auch meiner Vergangenheit, dass nur wenn wir hartnäckig diszipliniert an was dranbleiben, ne, dass wir dann auch wirklich am Ende erfolgreich sein können. Und es ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt anstrengend, und das heißt auch ein paar extra Meilen zu gehen. Nur eine Sache ist klar, so wie du sagst, es gibt keinen erfolgreichen Menschen, der nicht hartnäckig an seinem Ziel dran geblieben ist. Und wenn ich dranbleibe, und dann ist es egal, ob ich ein Joggen anfange, ob ich einen Sprint laufe, einen Marathon oder ob ich ein Buch schreiben möchte, völlig egal, was ich tun möchte. Es gibt immer wieder Situationen, die wird's geben, die anstrengend sind, die uns aus unserer Komfortzone komplett rausbringen. Und wenn wir Disziplin nicht gelernt haben, dann wird's problematisch. Dann schaffen wir es nämlich nicht, den Einsatz zu bringen, der dann notwendig ist, sondern was passiert dann? Wir geben ganz, ganz schnell auf und schmeißen die Finte ins Korn. Und eine Sache, die vielleicht auch noch wichtig ist, Disziplin ist gut, aber beim falschen Ziel ist sie total schädlich. Und das ist auch wieder der Punkt, wo ich auch in meinem Leben gemerkt habe, ich war viel oftmals in Situationen, wo meine Karriereleiter nicht an der richtigen Wand stand, sage ich dazu. Ja, das heißt, ich war im falschen Kontext, ich konnte nicht richtig blühen, nicht richtig meinen Nutzen stiften, weil dafür sind wir ja da im Unternehmen, dafür werden wir ja letztendlich auch bezahlt. Und das Thema ist Disziplin am falschen Ziel, beim falschen Ziel ist total schädlich, weil dann strengst dich an und deine Karriereleiter steht an der falschen Wand und du kommst nie höher, du schaffst es nie höher zu steigen, weil du falsch bist. Und ich glaube, deswegen ist diese Kombination aus Leidenschaft, Disziplin extrem wichtig zu wissen, was ist meine Stärke, was kann ich, wo sprüht's aus mir raus, wo möchte ich wirklich was bewegen auf dieser Welt und dann die Disziplin zu haben, es auch durchzusetzen, um dann seine Ziele zu erreichen.
Susanne, ist das nicht gefährlich, dass man einfach alles darauf abstellt, okay, vielleicht steht die Leiter tatsächlich an der falschen Wand, anstelle zu sagen, vielleicht muss ich mich einfach noch mehr anstrengen. Weil das ist die Frage, wie findet man die richtige Wand mit hoher Sicherheit? Weil ich habe das jetzt zum Beispiel bei vielen Kindern im Umfeld meiner Kinder erlebt, dass sie von einer Sportart zu der nächsten wechseln. Und alle 6 Monate, da wo sozusagen schmerzhaft wird, nach 6 Monaten kommt man in einen Wachstumsschmerz hinein, weil man dann nicht mehr nur mit einfachen Mitteln die Extrameile schafft, sondern man braucht wirklich Anstrengung. Und dann sagen sie, okay, ich probiere was anderes aus. Wo ist hier so eine Heuristik oder vielleicht eine Abkürzung? Wie checke ich, ob die Wand die richtige oder ich einfach aufgeben möchte?
Also ich würde mal prinzipiell schon unterscheiden wollen zwischen Beruf und jetzt ein Sport, was ich mache. Das sind unterschiedliche Dinge, ja. Und ich glaube, ich nehme jetzt mal das Thema Beruf, weil bei mir war es eine berufliche Situation, wo ich falsch war. Ich war in einem sehr konservativen Unternehmen. Die Geschichte erzähle ich ja auch in dem Buch, wo ich einfach eher aus der Reihe getanzt bin im wortwörtlichsten Sinne und wo die Leute anders getickt haben und ich quasi das schwarze Schaf war, aber nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich anders war und dort nicht so gut hinpasste.
Du warst bemerkenswert.
Ja, das könnte man sagen. Das haben die aber anders gesehen. Naja, und weißt du, der Punkt ist, ich glaube, es geht darum, und das müssen wir viel früher tun, zu gucken, wo sind unsere Stärken, aber nicht nur, was lieben wir, sondern auch, wo schaffen wir den größten Nutzen? Wo gibt's vielleicht Ressourcen in uns, die wir noch nicht entdeckt haben? Und es gibt ja so oft im deutschen Sprachgebrauch die Redensart, der Vaterinstallateur, der Großvaterinstallateur, der Sohninstallateur oder Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ne? Und oftmals ist es so, dass wir von fremden Stimmen bestimmt werden, was gut für uns ist. Und da muss man einfach schauen, bin ich da richtig? Kann ich da überhaupt aufblühen? Oder ich nenne es in meinem Buch ja, bin ich eine Sonnenblume im Rosenbeet, wo es nur Stacheln gibt, weil Rosen sind ja wunderschöne Blumen. Es geht nicht um Wertung, ne? Ich möchte das nicht bewerten, sondern es geht ja wirklich darum, wo bin ich in meiner Kraft? Wo kann ich wirklich was bewegen? Wo kann ich Nutzen stiften? Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und ich vergleiche das ja am Ende mit der Raupe Nimmersatt, mit der kleinen Raupe, die frisst und viel Bockmist baut und am Ende wird sie trotzdem Schmetterling und nenne auch den Fritz Perls als der Entwickler der Gestalttherapie, der ja sagt, Veränderungen geschehen, wenn wir werden, was wir sind. Und nicht, wenn wir irgendwas tun, was uns gar nicht entspricht auf gut Deutsch. Und ich glaube, der Unterschied ist eben zwischen einem Sport, will ich jetzt mal ein bisschen fechten oder reiten lernen und merke nach einer kurzen Zeit, das ist nichts und ich mache 1000 verschiedene Sachen. Da heißt es dann wahrscheinlich schon auch irgendwann zu sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden oder jetzt sollte ich mich irgendwann mal entscheiden und überlegen, was will ich. Und zum Job ist natürlich nochmal eine längere Geschichte, weil ich da ein Leben lang vielleicht tätig bin in dem Beruf, den ich arbeite und sich wirklich gut zu überlegen, was passt zu mir und wo kann ich, also nicht nur egoistisch, was passt zu mir, sondern auch, wo kann ich wirklich Nutzen stiften?
Genau, wo ich mich am besten entfalten kann vielleicht.
Entfalten ist auch wieder Ego und es ist wichtig, aber Nutzen stiften auch. Das geht am besten einher, ich entfalte mich, parallel dazu stifte ich Nutzen bei den anderen Menschen. Also wenn ich jetzt Vorträge halte, zum Beispiel, das ist meine totale Passion und meine Berufung, dann entfalte ich mich dabei, ich liebe es, es ist auch ein bisschen egoistisch, weil ich es liebe und auf der anderen Seite stifte ich aber Nutzen, dass mir Menschen sagen, boah, sie haben mich total inspiriert, das war eine bewegende Keynote. Und das ist, bestenfalls kommt das zusammen, damit es eben nicht nur Ego bleibt.
Susanne, das, ich glaube, auf lange Sicht kommt das immer zusammen, weil nur bei einer nachhaltigen Lösung ist die Marktresonanz, die tatsächlich deinen Nutzen bewertet, auch nachhaltig. Ansonsten, ich meine, man denkt, man stiftet Nutzen, nur das findet keinen Empfänger. Dann ist, das hilft das auch nicht. Was für mich.
Dann ist mehr ein Hobby, ne?
Ja, ja. Und bei einem Hobby sollte es auch irgendwo eine Bestätigung von außen kommen, weil die Leute soziale Wesen sind. Und auch wenn man sagt, man vergleicht sich nur mit sich selbst gestern, ist es verdammt schwierig, in einer sozialen Hierarchie absolut autonom zu laufen, weil dann ist er ein bisschen psychopathisch unterwegs, ja, weil dann interessiert sich gar nichts mehr. Was mir gut geholfen hat, aufzuklären, ob ich jetzt vielleicht aufgeben soll und umswitchen dürfte, ich darf nicht zu etwas Leichterem switchen als das, was ich jetzt habe. Weil wenn man das als Heuristik auffasst, dass man nicht flieht, sondern sagt, okay, ich wähle nicht jetzt den leichteren Weg, ich wähle den richtigen Weg, deswegen wechsle ich. Das war für mich so eine gute, das kommt von Jordan Peterson, ja, die Botschaft, du darfst aufgeben, aber nicht für etwas Leichteres, sondern für etwas mindestens Gleichwertiges oder noch Anspruchsvolleres. Dann darfst du das. Mhm.
Ja. Ja, das ist spannend. Spannender Gedanke, ja.
Ja, das hat mir gut geholfen, damit umzugehen und solche Themen vielleicht auch klarer zu sehen, sei das im Sport oder woanders. Und was auch interessant war für mich, auch das Thema Schema-Coaching. Ich muss gestehen, das habe ich ja, ich meine, bei Psychotherapeutin Stahl, ja, das innere Kind muss Heimat finden. Sie spricht ja, glaube ich, auch davon, dass sehr, sehr viele Installationen in der Kindheit eingepflanzt werden von Eltern. Ja, wie gehst du damit um? Kannst du vielleicht das Konzept ein bisschen erläutern, weil ich das super spannend fand und vielleicht sind die Zuhörer auch sehr interessiert.
Ja, das Schema-Coaching ist ein Erklärmodell für unsere Bewältigungsstrategien. Also wir haben ja jetzt mal ganz von der Jetztzeit angefangen, wenn wir, ich nehme mal ein ganz krasses Beispiel, jemand bekommt seinen Job gekündigt, ja, und ist arbeitslos sozusagen, dann ist es ein großer Schock, ne, ist klar. Dann ist es wahrscheinlich so, dass derjenige eine gewisse Zeit, dass es dem schlecht geht, dass der leidet und dass es sich vielleicht auch bemitleidet, was total okay ist. Wir sind uns aber sicherlich klar darüber, wenn das länger als 10 Jahre dauert, ich sag's jetzt mal etwas krasser, ist es ungünstig, ja, für diesen,
absolut,
Menschen. So. Und jetzt ist das eine, das heißt, erstmal zu gucken, handle ich im Erwachsenenstatus, also der fitte Erwachsene ist die Instanz in uns, die quasi schon viel erlebt hat, die uns auch beschützt, die uns gut gesonnen ist und die dann auch guckt, sind wir im gesunden Modus unterwegs. Also das gesunde Modus bei jemand, der gekündigt wird, wäre, okay, ich habe einen Schock, es geht mir nicht gut, ja, ich stabilisiere mich, ich leide auch eine gewisse Zeit, das ist okay, aber eben nicht im Übermaß. Im Übermaß würde bedeuten, ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen, ich trinke jetzt jeden Abend 2 Flaschen Rotwein, das wäre Flucht, eine Fluchtbewältigungsstrategie, ja, oder ich fange an zu kämpfen gegen mich selbst vielleicht sogar, mach Sport im Übermaß, ja, oder werde aggressiv Menschen gegenüber, ne? Also da gibt's ja verschiedene Dinge, oder ich unterwerfe mich und sage, oh je, ist klar, dass mir das passiert. Das Leben ist einfach schlimm und schlecht und ich bin jetzt wieder dran. Das sind so die 3 Bewältigungsstrategien und die 3 kommen in der Regel auch aus der Kindheit, weil wir das eben als Kind lernen, ne? Ein Beispiel nehme ich jetzt mal, wenn ein Kind von der Schule nach Hause kommt, nennen wir das Kind jetzt Leo und er hat in Mathe eine 2- beispielsweise, ja, in der Mathearbeit. 5. Klasse, Mathearbeit 2-, dann sagt der Vater, der das Beste für sein Kind möchte, boah, Leo, eine 2-, cool, naja, ein bisschen besser wäre schon gegangen, oder? Okay, der Leo lernt und beim nächsten Mal schreibt er eine 2. Kommt nach Hause, was sagt der Papa? In Bayern wird man Papa sagen, der das Beste für seinen Buben will. Boah, Leo, eine 2, boah, das ist ja super. Ja, gab's denn auch jemanden mit einer 1? Was macht der Leo? Er lernt weiter und weiter und dann kommt er unter wirklich Einsatz des größten Lernens nach Hause, hat eine 1 geschrieben und dann kommt die Mutter und das ist ein echtes Beispiel von einer Dame, die ihre Kinder sehr liebt, dennoch sagt sie zum Leo, ja Leo, du hast eine 1, sag mal, konntest du abschreiben?
Mhm.
So, und der Punkt ist, was hat das jetzt mit Schema-Coaching zu tun? Der Punkt ist, der Leo lernt, ich werde geliebt, wenn ich leiste. Das sind diese leistungsorientierten Elternstimmen. Man kann auch den Kritiker nennen. Wir kennen das als Erwachsener, den Kritiker in uns, der sagt...
Oder Quatschi.
Der Jörg sagt Quatschi, genau. Der Kritiker ist auch nichts anderes als ein Kritiker, der sagt, mach mehr, bist du blöd, mach weiter, du musst besser sein. Das sind die leistungsorientierten Elternstimmen. Und im Schema-Coaching gibt es noch ein paar mehr. Das möchte ich jetzt nicht zu weit ausführen, weil das wird sonst too much. Aber was uns klar ist, das hat uns natürlich geprägt. Und wenn jemand... sowas erlebt hat mit der 2- bis zur 1 hoch, als nur als Beispiel, dann weiß er wird geliebt, wenn er leistet. Und was macht er als Erwachsener? Er overperformt. Ja? Er macht immer noch mehr und mehr und sucht die Anerkennung, die er eigentlich von seinen Eltern sich gewünscht hat, von seinem Chef, von seiner Chefin, von wem auch immer. Also das heißt, es verlagert sich. Ne? Und was dann eben passiert ist, wir haben gewisse Bewältigungsstrategie für Stressmuster, das sind die 3 Fs, Fight, Flight, Freeze, was ich vorher gesagt habe. Ne? Und dann gibt's eben noch den fitten Erwachsenen und der ist dazu da, dass er eben guckt, passt alles im weitesten Sinne, ist er jetzt in einem Übermaß in der Reaktion. Das muss man natürlich auch immer mit Klienten dann diskutieren, weil für manche ist zum Beispiel 3 Stunden oder 4 Stunden Sport die Woche normal. Für andere ist 1 Stunde normal und für andere sind es 15 Stunden normal. So. Und dann kann man überlegen, 15 Stunden, wenn ich Hochleistungssportler bin, ist es sogar wenig, ne? Aber es ist immer dann die Frage, was ist normal, was im Übermaß und was ist eher eine Flucht? Fliehe ich mit dem Sport vor meinen Problemen oder aber ist es noch ein gesundes? Und das kann quasi der fitte Erwachsene, meine innere Stimme des fitten Erwachsenen kann mich dabei unterstützen. Und diese verschiedenen Stimmen, diese verschiedenen Prägungen, diese verschiedenen Bewältigungsstrategien, wenn man die genau unterscheidet, kann man eben sehen selber, okay, nehme ich ein Beispiel bei mir, wenn es mir schlecht geht, esse ich eine Tüte Chips und versuche halt vor dem Konflikt zu fliehen, indem ich die Chips in mich reinfuttere. Und jetzt ist es auch noch, sicherlich wird man sagen, wenn die Nickel einmal im Jahr eine Tüte Chips isst, ist es auch okay. Wenn ich aber jetzt jeden Abend 2 Tüten Chips esse, wären wir uns auch wieder wahrscheinlich klar, dass es zu viel ist und dass wir gucken müssten, wie kann ich den Schmerz, den ich ja versuche zu verstecken, ich esse ja, damit ich keinen Schmerz spüre, wie kann ich den vielleicht anders transformieren, damit es mir besser geht. Also es geht immer darum, im Schema-Coaching zu gucken, was tue ich, um was zu verdecken durch Fight, Flight, Freeze? Und was können wir tun, dass es uns besser geht, dass wir eben uns nicht fliehen, dass wir nicht draufhauen, dass wir uns nicht selber abwerten, sondern dass wir so langsame kleine Entwicklungsschritte in die Eigenverantwortung machen, um uns eben zu entfalten. Das war jetzt ein bisschen länger erklärt. Ich hoffe,
doch,
es wird verständlich.
Ist sehr nachvollziehbar. Für mich stellt sich die Frage, ich meine, wie traumatisieren unsere Kinder immer, egal wie gut, die Absichten sind, wir merken das auch nicht. Ein falscher Blick kann schon dazu führen, dass der innere Kritiker einfach da ist. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, der innere Kritiker, den kann man nicht vermeiden. Der bleibt einfach irgendwann bei uns. Man muss mit ihm leben können. Und jetzt gibt es Strategien, du hast jetzt von einem fitten Erwachsenen, das ist sozusagen vielleicht ein Pendant zu deinem inneren Kritiker. Ja, wie kann man den vielleicht erziehen, ausbilden, groß machen.
Ja, also der bitte Erwachsene, ich möchte eine Sache noch ergänzen, es gibt den Kritiker, dann gibt es das innere Kind, was natürlich abgelehnt und traurig ist, wenn es Dinge erfährt, wie mit der 2- oder wie als Erwachsener sagt dann der Chef, ah, das war aber nichts heute, dann ist mein inneres Kind traurig. Und es gibt natürlich auch noch das glückliche innere Kind. Und auch da ist es vielleicht ganz gut, schon mal als erste Übung zu gucken, wann geht's mir gut? Wann bin ich in dem Modus glückliches Kind? Es fließt, ich mache gern, was ich tue, ich tanze durch die Gegend. Also ich tanze, du wahrscheinlich nicht, aber nein, du weißt, was ich meine. Also wir sind in einer guten Haltung, ja? Und wann geht's mir eben nicht gut, dass ich versuche, dass es mir nicht gut geht, dass ich mich abwerte, dass ich den Kritiker, dass der überhand nimmt, diese negativen Stimmen, dass ich wegrenne vor den Dingen, dass ich versuche, sie zu ersaufen auf gut Deutsch oder wie auch immer. Also das muss man ganz stark auseinanderhalten und der fitte Erwachsene. Das habe ich von der Anke Hommer, Hommer ist der falsche Name, jetzt muss ich noch mal überlegen. Bei ihr habe ich einen Kurs gemacht zum Schema-Coaching. Wenn es mir einfällt, sage ich es gleich wieder. Sie hat es nämlich kreiert, diesen fitten Erwachsenen. Und sie sagt, oder dort wird gesagt, wir haben ja, egal wie alt wir sind, ob 20, 30, 40, 50, 60, alle schon Dinge erlebt und uns stabilisiert und erlebt, wie es quasi, wie es gut ist und wie es vielleicht nicht gut ist. Und der fitte Erwachsene ist die Instanz, die sozusagen ausgleichend wirkt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trennung erlebe in meinem Leben, das ist vielleicht was Krasseres, ja, dann weiß ich aber als fitte Erwachsene Susanne, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weiß ich, die Zeit heilt auch wieder die Wunden und ich kann mich versuchen, um mich zu kümmern, zu pflegen, mit Freunden auszutauschen, vielleicht auch mal einen Tag zu jammern und sagen, es ist alles furchtbar. Aber es gibt diese Instanz in mir, die weiß, es geht immer irgendwie gut weiter. Und das ist der fitte Erwachsene. Und pflegen kann man den, indem man wirklich auch gut in Beziehung zu sich selbst ist. Weil was wir ganz oft machen, wir schneiden unsere Gefühle ab. Mhm. Wenn wir nämlich Dinge in Alkohol ertränken oder Schokolade oder jetzt auch kleinere Sachen, dann sind wir nicht da, wo wir fühlen, sondern wir versuchen, den Schmerz zu verstecken. Wir wollen den Schmerz nicht haben. Und es ist aber gut, den Schmerz zu spüren, weil die Heilung funktioniert nur, wenn der Schmerz auch da ist. Und der fitte Erwachsene kann als regulativ wirken, damit es uns besser geht. Und den zu pflegen bedeutet, zu gucken, was tut mir gut? Wie kann ich für mein inneres Kind gut sorgen? Was brauche ich jetzt in dem Moment? Wenn ich die Menschen im Coaching frage, was tut dir gut, was brauchst du? Dann wissen die meistens relativ schnell, was gut für sie ist. Ob sie es dann umsetzen können, ist wieder die nächste Frage. Da brauchen sie vielleicht ein bisschen Unterstützung, weil oft wissen wir, was uns gut täte, tun es aber nicht. Ne? Und das sind so alles die Ebenen des fitten Erwachsenen.
Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Okay, super spannend. Und ich merke, dass es, egal wie gut man ausgebildet ist und sich mit diesen Themen beschäftigt, das ist, ich meine, für dich ist es bestimmt manchmal auch ein Thema, trotz deiner Change-Erfahrung und dass du jetzt den Code geknackt hast, ist es trotzdem nicht trivial, glaube ich, mit dem Thema klarzukommen. Das ist immer eine Herausforderung.
Absolut, ja.
Was für mich auch interessant war, da haben wir auch mit mehreren Freunden diskutiert, es gibt ja unterschiedliche Ansätze zum Thema Leben. Ja, zum Beispiel, wenn man Jordan Peterson aufgreift, der sagt, life is suffering. Ja, und die einzige Möglichkeit, das Leiden sozusagen zu überwinden, ist ins Handeln zu kommen und diese Bürde mit Würde auf das richtige Ziel hinein zu tragen. Ja, wie ist für dich, was ist die Baseline? Ist das Leiden? Und wenn man nicht dagegen ankämpft, dann landet man im Leiden oder hast du ein anderes Lebenskonzept?
Ich habe ein anderes Lebenskonzept. Also ich glaube, ich habe viele Jahre das Konzept gehabt, dass Leben Leiden ist und dass man sich unterordnet und dass es eben schwierig ist. Wobei mittlerweile, nachdem ich den Sprung gemacht habe in meine Stärke und wirklich das tun darf, und da bin ich sehr dankbar, was ich wirklich liebe, Menschen zu inspirieren, Menschen zu unterstützen bei Veränderungen in Unternehmen, in der Karriere, muss ich sagen, ist das das Leidensmoment oder das Leiden überhaupt als solches in meinem Leben viel, viel weniger geworden.
Durchs Handeln, das heißt und das richtige nicht, Handeln. Ja.
Ja, und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt jeden Montag aufstehe und sage, tschakka, was, ja, also so ist es auch nicht, ne, sondern ich sehe schon, es braucht schon manchmal Herausforderungen und es braucht auch das Verlassen der Komfortzone, auch bei mir immer wieder. Mich hat Corona-Pandemie auch getroffen. Ich saß auch da und habe geweint und dachte, ich werde jetzt Hartz IV beantragen müssen. Es geht überhaupt nichts mehr als Redner. Also es heißt nicht, dass wir nicht mehr leiden. Aber ich glaube, was der Jens Korsen auch so schön sagt, ist immer wieder bei ihm, es geht schneller, sich zu stabilisieren. Also ich glaube, wenn du gewisse Entwicklungen gemacht hast, also gerade was so psychologische Coaching-Dinge betrifft, dann trifft es sich immer noch, also wenn es uns nicht mehr trifft, sind wir, glaube ich, Buddha oder heilig oder irgendwo nicht mehr auf dieser Welt, dann trifft uns vielleicht das nicht mehr, aber ich glaube, die Dinge treffen uns immer noch, die kommen, die Krisen, persönliche Schicksalsschläge, größere, kleinere Veränderungen, also das trifft uns, nur, was ich selber bei mir erlebt habe, je mehr ich in meiner Kraft bin und je mehr ich in mir stabil bin und das Leben darf, was ich wirklich kann, wo ich Nutzen stifte, desto mehr kann ich mich schneller stabilisieren, wenn es einen Schicksalsschlag gibt. Früher war es so, als ich meine Karriere leider an der falschen Wand stand, da war ich völlig unglücklich, es hat sich ewig hingezogen, ich kam mir als Opfer vor und ich dachte, wieso sind alle anderen glücklich, nur ich bin unglücklich, weil ich in diesem Hamsterrad war. Ne? Und wenn du dich dann davon befreist und suchst, und das heißt nicht, dass ich jetzt am Ende meiner Entwicklung bin, weil ich glaube, das Leben ist lebenslanges Lernen, das geht immer weiter, aber es ist eben immer die Frage, Bist du richtig? Hast du das, was du möchtest? Bist du in deiner Kraft, ich glaube, und bist du in einer guten Energie? Also ich möchte auch gerne das Wort Energie nutzen. Bist du wirklich in einer guten Energie? Und dann kann es schon mal sein, dass wieder irgendwas kommt. Ich mache meine Steuererklärung auch nicht gern zum Beispiel. Ne? Also es gibt viele Dinge, die mag ich nicht. Und trotzdem fällt es einem leichter, wenn man sonst in seiner Kraft ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, und ich glaube auch an den Punkt des Jammerns. Das muss man auch zulassen. Ja? Du hast ja sogar einen Jammerstuhl erfunden.
Ja, das kommt aus der Verhaltenstherapie und dann versucht man ja, die Dinge zu utilisieren, heißt das, also zu gebrauchen, zu nutzen, weil es nützt ja nichts, wenn ich mir vom Kopf her sage, ich darf nicht jammern. Dann bringt's mir gar nichts, weil ich jammer natürlich trotzdem. Wenn es mir schlecht geht und ich sage, oh, ich armer Tropf, ist alles so vorbei, ich darf nicht jammern, höre ich nicht auf. Ne? Sondern die Frage ist, wie kann ich das so nutzbar machen, dass es mir leichter fällt, aufzuhören? Das ist ja ganz oft im Coaching oder in der Psychologie so, dass wir versuchen, eine Perspektive zu wechseln, dass wir versuchen, Interventionen zu machen, die uns so ein bisschen kitzeln und uns in eine neue Richtung bringen. Und der Jammerstuhl, den habe ich kreiert, dass ich quasi sage, stell dir mal einen Stuhl hin, da steht Jammerstuhl drauf und wenn es dir schlecht geht, setzt du dich da drauf und jammerst einfach mal 10 Minuten, Viertelstunde. Aber wichtig ist, dass du nur da drauf sitzt und jammerst und nicht wieder aufstehst, die ganze Wohnung verseuchst mit Jammern, sondern nur da sitzen bleibst. Ne? Und das hilft total und nach einer Viertelstunde lachst du vielleicht sogar, weil du denkst, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Es hängt natürlich immer von den einzelnen Dingen ab, die uns gerade beschäftigen. Aber das kann sehr, sehr hilfreich sein, so nicht so bewusst sich auch so den Jammerstuhl. Und man kann für die Fortgeschrittenen, wäre die Übung der Lösungsstuhl, dass man dann sagt, okay, das ist der Jammerstuhl, da geht's mir schlecht. Und was wäre denn die Lösung? Was könnte ich denn jetzt tun, dass es mir besser geht? Was hilft mir jetzt? Und dann eben sich wieder selbst zu coachen, um in eine bessere Stimmung, wie es der Jens Korsen so schön sagt, zu kommen. Ja.
Gehobene Stimmung.
Gehobene Gestimmtheit, ja, genau.
Ja, super.
Du kennst alles auswendig, glaube ich.
Das kann ich sagen, ich kenne es auswendig. Ja, aber das ist.
Ja, super. Das, so gut kenne ich es nicht, aber ich kenne es sehr gut auch.
Nur die wiederholten Einsichten führen zur Verhaltensänderung. Und wenn man das genug wiederholt hat, irgendwann hat man das fast auswendig gelernt. Dann bin ich bei dir. Ja, vielleicht noch eine grundsätzliche Verständnisfrage bezogen auf Change auf der persönlichen Ebene und Change auf der Unternehmensebene. Siehst du da gravierende Unterschiede oder fängt alles mit einer Person an?
Also es ist so, ich denke, es ist wichtig, Change von innen nach außen zu betreiben. Und deswegen kann man Change nicht von außen aufoktroyieren, sondern es fängt bei den Menschen an. Das ist meine Haltung dazu. Und ich denke, Unternehmen sind Menschen. Es gibt kein Herr oder Frau Unternehmen, sondern ein Unternehmen besteht aus Mitarbeitern, aus Mitarbeiterinnen, aus Führungskräften, aus Managern. Und ich glaube, es ist wichtig, um Change lebbar zu machen und umzusetzen, bei den Menschen anzusetzen. Und das ist ja auch der Grund, weswegen 70% aller Veränderungen scheitern, weil genau das nicht der Fall ist, dass Menschen entsprechend abgeholt, mitgenommen, überzeugt, begeistert, was auch immer werden. Und deswegen ist mein Credo dazu, Change beginnt bei jedem selbst. Du kannst jemand anders nicht verändern. Man kann sich nur selbst verändern. Du kannst jemand anders ermutigen, du kannst jemand überzeugen, du kannst ihn vielleicht auch erpressen mit Geld, was ja ganz oft gemacht wird. Ne? Dann hast du vielleicht einen kurzfristigen Change, aber der wird nicht nachhaltig sein. Veränderung geschieht nur, wenn ich selber sage, hey, das scheint mir plausibel, das ist okay, da gehe ich mit, da mache ich mit. Dann wird es immer noch anstrengend, weil es natürlich eine Herausforderung wird. Aber ich denke, das ist der Punkt, den wir brauchen, damit auch Unternehmenschange erfolgreich gelingt.
Genau, ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass man nicht die Menschen sogar verändert, sondern deren Verhalten. Weil die Menschen sind ja per se okay. Und das ist manchmal mehr oder weniger günstiger auf das Ziel hin. Aber das ist vielleicht, du hast ja den Code geknackt. Vielleicht gibt es eine Formel für den Change und wie hast du die Formel dann aufgelöst, dass die funktioniert?
Im Prinzip ist es ganz einfach. Ich spreche es jetzt mal runter. Es gibt ein Minus für negativ und es gibt ein Plus für positiv. Also ich bin ja im Ursprungsberuf Rechtsanwältin und bei Juristen sagt man ja, die können nicht rechnen, deswegen gibt es nur Minus und Plus. Mehr gibt es nicht, ja, so. Und es ist immer die Frage, wie ist meine Ausgangssituation? Ist die negativ oder positiv? Und wie ist meine Reaktion und Zukunftssituation? Also ich kann immer nur Minus oder Plus. Und jetzt ganz einfach runtergebrochen, da habe ich witzigerweise auch mit dem Jens Korsen drüber geredet, du kannst dir auf die Hand ein Minus oder ein Plus malen. Ja? Und dann kannst du immer wieder mal drauf schauen, was ich jetzt tue, bin ich damit im Minus? Bin ich da im negativen Modus? Bin ich im Jammern? Geht's mir schlecht? Oder gehe ich in die Lösung und bin im Positiven, in dem, was mich stärkt, was mich voranbringt? So, und dieser Code, den ich entwickelt habe, der geht um Minus und Plus. Und das, die größte Entwicklungsstufe wäre quasi Plus Plus. Das heißt, Plus Plus bedeutet, ich habe eine positive Ausgangssituation, also mir geht's richtig gut. Und trotzdem gehe ich weiter ins Plus und versuche mich weiterzuentwickeln. Das ist der schwierigste Moment, weil wir keine Dringlichkeit haben, etwas zu verändern. Wenn es mir schlecht geht, habe ich ein Sense of Urgency, um was zu tun. Ne? Wenn mir es gut geht, also ich sage mal wieder ein Beispiel von mir, wenn mir es gut geht, ich habe viele Keynotes und dann sage ich, okay, ich möchte mehr englische Keynotes machen, da kommt aber keine Buchung, nichts, aber es läuft ja auch alles, also mache ich kein Englisch. Und ich bin kein Native, also muss ich Englisch immer wieder reaktivieren. So, ja. Das mache ich aber in der Regel nur, wenn ich einen Vortrag habe. Wenn ich keinen habe, weil es mir ja eh gut geht, warum soll ich jetzt Englisch weitermachen? Also das Plus Plus ist besonders und es ist auch das Schwierigste, weil das eben eine Leidenschaft braucht, eine intrinsische Motivation, was zu verändern. Leichter fällt es uns, wenn es uns schlecht geht, auch nicht jedem, aber da fällt es den Leuten leichter, was zu tun, als wenn es eigentlich noch alles gut ist oder gut ist und dann etwas zu verändern. Und den Code haben wir geknackt, egal ob Minus vorne, ob also wichtig ist, dass hinten am Ende ein Plus steht. Also das heißt, vom Minus ins Plus ist die Entwicklung, die wir möchten, oder Plus Plus, genauso, ja. Und ich zeige eben Methoden auf, wie unter anderem das Schema-Coaching, wie unter anderem ganz viele Coaching-Tools, wie wir es schaffen, von dem Minus in ein Plus zu kommen. Und das ist das Ziel, was ich den Menschen quasi mit diesem Buch mitgeben möchte, dass sie sich immer wieder austarieren, gucken, okay, und wie komme ich jetzt ins Plus, damit es mir besser geht, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich zufrieden bin und so weiter.
Was uns auffällt, ich meine, wir beraten Unternehmen, sagen wir, auch in kritischen Phasen, wir nennen das in Umbruchphasen, und es ist ja klar, je früher man sich mit dem Unternehmen beschäftigt, desto höher die Spielräume, unternehmerische Spielräume, finanzielle Spielräume, eine Veränderung herbeizuführen. Wir wissen aber auch, dass eine Veränderung ist häufig eine Funktion der Notwendigkeit, ist nicht der Einsicht. Ja, und jetzt stelle ich wirklich die Frage, wie schafft man das, ja, diese Einsicht zu erzeugen, weil wir sagen ja häufig, dass der Erfolg der Vergangenheit ist das größte Hindernis für den Erfolg der Zukunft. Aber wie erzeugt man diese Einsicht, wenn es einem gut geht, wenn man im Plus ist?
Ja.
Ins Plus zu kommen, ja?
Das ist ja eine Kunst, da bin ich total bei dir, weil ich meine, wir nehmen mal den Kodak-Momentum, ne? Denen ging's gut und dann haben sie es übersehen, weil es ihnen gut ging, weil sich weiterzuentwickeln, ja. Und
nicht nur das, Susanne, haben sogar die Entwicklung der digitalen Filme und digitalen Fotografie in einem eigenen Safe eingesperrt, um nie das Kerngeschäft zu gefährden. Das war noch grob fahrlässig, ja, was sie gemacht.
Grob fahrlässig, genau. Also das heißt, die haben es dann damit übersehen, ne? Und der Punkt ist ja, der Punkt ist, was kann ich tun? Und da braucht's halt starke Führung, muss man sagen, um Menschen zu überzeugen. Letztendlich haben wir ja vorher darüber gesprochen, wie kann ich jemanden verändern? Ich kann niemanden verändern, ich kann jemanden nur letztendlich überzeugen oder erpressen. Erpressen ist nicht wirklich nachhaltig, das heißt, erpressen ist Management bei Angst, ne? Also im Sinne von, entweder ich gebe denen Geld oder ich kündige denen oder ich sage es und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja immer, wie schaffe ich es, Leute zu überzeugen, dass sie das mittragen, was gut für das Unternehmen ist? Und da braucht es eben zum Beispiel, das ist auch mein Job in Unternehmen, Manager, die die Change-Botschaft auch gut übermitteln können. Also das heißt, eben nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Ich sage mal sogar, in der Kopf denkt, die Emotion bewegt. Also das heißt, wie schaffen wir das Ganze in bewegte Bilder, in Metaphern zu bringen? Das sind eigentlich schon Change Keynotes letztendlich, die ich als Manager bringen darf, damit die Leute mir folgen, dass die Leute inspiriert sind und vielleicht sogar ein bisschen Lust darauf haben, was zu tun. Und es kann natürlich auch sein, damit meine ich aber nicht Management bei Angst, sondern es kann schon auch sein, dass ich mal drastisch die Zahlen klar machen muss, was passiert, wenn wir es nicht tun. Ne? Also das heißt, überzeugen ist ja nicht immer nur, ist alles schön und gut, sondern auch wirklich klar zu machen, hier ist unser System, unsere Organisation, wir sind wachstumsorientiert, was passiert, wenn wir es nicht tun? Bedeutet, ich muss die Sprache meines Gegenübers sprechen. Das ist extrem wichtig. Und was halt oft in Unternehmen nicht gemacht wird, ist die Sprache der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen zu sprechen, sondern das sind halt dann die Geschäftsführung, die, das Management, die es sehr eilig haben, die auch schon eigentlich in der Change-Kurve weiter vorangeschritten sind und die dann sagen, wieso bewegen die sich nicht, was ist denn da los? Und das sind alles die Faktoren, die es natürlich dann kompliziert machen, dass Menschen mitgehen. Und Change ist definitiv nicht einfach, das ist mir klar.
Absolut, aber wenn alles einfach wäre, würde man uns auf jeden Fall nicht brauchen. Ja, und
das stimmt.
Das wäre ja auch langweilig. Was für mich auch interessant war, zuletzt zu erfahren, dass die aktuellen Untersuchungen besagen, dass diese Visionstechnik, wo man sich das Ziel vorstellt und vorwegnimmt, das positive Bild der Zukunft, nicht so effektiv ist, wenn man sich eine Visionstechnik zunutze macht, wo man die negativen Folgen darlegt, weil der Mensch doch durch Angst vielleicht im Inneren mehr zur Dringlichkeit bewegt werden kann und dann länger dran bleibt. Das ist, war auch eine neue Erkenntnis. Ich habe das auch bis jetzt nicht gehört, aber das sind anscheinend die letzten Untersuchungen, die können die, bei der Installation der Gewohnheiten feststellen, vor allem im Sportbereich, dass diese Gewohnheiten schneller und nachhaltiger installiert werden, wenn man sich mit negativer Visionstechnik beschäftigt. Ja, und als
ja, ja, das ist ja so ein bisschen wie Best-Case- und Worst-Case-Szenario ausschmücken, um zu sehen, was passiert wann, dass man quasi überlegt, welche Wege wollen wir gehen und wo ist dann wirklich, wo sind dann die Leute wirklich dabei? Und das wird sicherlich das Positive dann gewinnen, aber das andere einfach auch aufzuzeigen, ne?
Und wenn man jetzt deinen Code nimmt, was ist aus deiner Perspektive so die Technik, die du jetzt jedem empfehlen würdest, also deine Lieblingstechnik? Worauf sollte man achten und was sollte man einsetzen? Abgesehen von deiner Keynote, die man buchen kann, aber grundsätzlich, ja.
Du meinst jetzt für, was ich anbiete als,
und
als
was,
Berater,
was du empfehlen würdest, was aus deinem Buch sozusagen die beste Empfehlung wäre?
Okay, also es hängt davon ab, ich habe ja beide Ebenen im Buch, einmal die Unternehmen und einmal die Menschen als solche, also wenn sie beruflich im Change sind. Und ich denke, für die Unternehmen merke ich ganz oft, dass die Manager, die Top-Manager, die Geschäftsführer, die ich coache oder wo es darum geht, Change zu begleiten, dass die kognitiv alle sehr gut sind, also sind alles schlaue Menschen, aber eben eher die Emotionalität fehlt. Und da finde ich die Methodik der Wahl, diese Change-Pitches, also wirklich, wie schaffe ich es, meine Mannschaft abzuholen mit einer Botschaft, die emotional, rational und die wirklich Content und Storytelling hat. Also das ist das, was ich ganz vielen Managern, Top-Managern beibringe, die ja fachlich immer sehr gut sind, aber manchmal ein bisschen hölzern und ne, also nicht so nahbar. Also wie schaffe ich es, ein bisschen nahbarer zu sein, dass die Menschen mir folgen? Weil Menschen folgen Menschen und nicht Maschinen. Ja, also das ist das, was ich denke, was ich anbiete für Unternehmen.
Susan, wie funktioniert so ein Change Speech? Nur
eine Change Speech ist ein Training von mir, ein Workshop, ja, wo ich quasi entweder Einzelpersonen habe, also beispielsweise jetzt ein Werksleiter von einem Unternehmen mit 400 Leuten, der halt ein Change verkünden muss, der Lean Management macht, ein Top-Experte ist, aber eben nicht ein Speaker.
Ach so, und dass sie wirklich so ein Narrativ rüberbringen können, eine richtige Story erzählen,
genau,
emotional.
Dass sie ein Narrativ lernen, emotional, rational, damit sie es gut rüberbringen, das bringe ich denen bei. Oder aber im Gruppencoaching, auch das geht. Ne? Das heißt Einzelcoaching oder Gruppencoaching, das mache ich neben den Keynotes. Was ich auch mache, ist ganze Change-Programme aufzusetzen, an was müssen wir denken, weil oft ist es so, wenn ein Change mal angefangen hat und dann verliert man so ein bisschen den Überblick und weiß gar nicht mehr, wer ist dabei, wer macht mit. Also auch da einzusteigen, immer wieder innezuhalten und zu gucken, wo sind wir jetzt? Für die Einzelpersonen, ganz oft kommen Menschen zu mir, die sind so der Generation X angehörig, also sprich der Generation der Anfang 40-Jährigen bis Mitte 50-Jährigen, die sich fragen, war das jetzt alles? Was gibt's noch für mich? Und die aber merken, sie tun sich gar nicht so leicht am Arbeitsmarkt, weil es nämlich ab Mitte 40, da gibt's ja auch einschlägige Artikel und Studien dazu, gar nicht so einfach ist, einen Job zu finden. Und die kommen dann und wollen quasi eine Umorientierung und brauchen im Coaching, haben oftmals nicht den Mut, sich zu verändern, weil sie denken, sie sind zu alt, sie sind zu schlecht. Da kommt dann wieder der Kritiker.
Und man hat auch
mehr
zu verlieren
stark,
in
ja?
dem Alter. Ich meine, man hat schon
was zu verlieren, die Ängste, Sicherheit aufzugeben, alles das. Und da habe ich auch sehr oft mit Schema-Coaching und zu gucken, was sind die inneren Stimmen, die uns negativ antreiben? Wie können wir die transformieren, dass wir quasi ein gutes Ziel haben und das erreichen können? Also das sind so die zwei Dinge für Privatpersonen und für Unternehmen, die ich anbiete und die sehr gut ankommen.
Sehr, sehr schön. Und vielleicht noch die letzte Frage in dem Kontext. Loslassen zu können, das ist, glaube ich, auch eine Kunst. Ja? Hast du da ein paar Tricks? Ein paar Hacks?
Ja, also das Thema ist ja, dass ich bei meinem Big Five for Change auch das Thema Loslassen habe, ne? Und was ich schon, also es gibt so eine Übung, wo man die Dinge in einen Tresor packt und den zusperrt. Ne? Das kann man sich mental vorstellen. Ich packe was in den Tresor und sperre es zu und lass es da. Und loslassen heißt ja auch nicht immer, dass ich was für immer und ewig abschneide von mir, sondern dass ich etwas einen guten Platz gebe. Also das Loslassen, was wegzutun, was in uns ist, fällt uns ja sehr schwer, ne? Weil es ja zu uns gehört. Und wenn ich aber sage, ich schmeiße es nicht weg, sondern ich gebe dem einen guten Platz. Und wenn ich dann mal wieder Interesse habe oder es brauche, dann kann ich mich da auch wieder hinbewegen. Das ist eine Art Reframing, ne? Da kann ich mich dann viel besser committen, was loszulassen oder was zu lassen. Das heißt ja auch etwas zu lassen, ja. Als wenn ich jetzt sage, ich darf das nicht mehr, das muss jetzt weg, ich muss das abspalten. Also die zwei Dinge, so der Tresor auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen guten Platz zu finden und zu sagen, ja, wenn ich das wieder brauche, kann ich mich da auch wieder hinbewegen. Das ist sehr, kann sehr hilfreich sein.
Das ist doch Hack mit dem Safe, ja, dachte ich mir, dass da irgendwo kommt das ins Spiel. Susanne, vielen Dank. Ich habe noch zum Abschluss drei Fragen, die ich immer stelle. Gibt es ein Buch, das dich maßgeblich in deinem Leben geprägt hat? Es muss nicht unbedingt ein Roman oder ein Fachbuch sein, so einfach ein Buch, das dir spontan jetzt einfällt.
Ja, 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey.
Doch ein Fachbuch.
Das hat mich maßgeblich geprägt. Das war das erste Buch, was ich gelesen habe, weswegen ich dann entschieden habe, ich werde Coach und Trainer, weil ich das sensationell fand, was er entwickelt und erarbeitet hat. Und das war so mein erster, vor vielen, vielen Jahren, mein erster Zugang zu dem Thema.
Okay. Hast du da eine besondere, von diesen 7 Wege, Prinzipien, der hat inzwischen 8, glaube ich, ja. Was fällt dir spontan ein?
Also spontan fällt mir natürlich als erstes mal be proactive ein, also die erste Habit, weil raus aus der Opferhaltung, rein in die Gestalterhaltung. Wenn ich in der Opferhaltung bin, dann, also ich meine, das ist ja die Habit, die letztendlich die Basis für alle anderen Habits, Gewohnheiten ist. Und die Opferhaltung zu verlassen, ist der größte Schritt und der größte Sprung, um dann auch die anderen Habits überhaupt Habits umzusetzen. Und deswegen, also auch diese Geschichten, die er da erzählt von Reiz und Reaktion, das ist ja auch nicht von ihm, er hat ja sehr viel gesammelt, ne? Aber dass es quasi zwischen dem zwischen Reiz und Reaktion
Frankl,
einen Spielraum gibt.
Viktor Frankl,
genau, den ich quasi gestalten kann und wie er das dann so erzählt. Also ich fand es damals, es hat mir so viele Augen geöffnet, wo ich dachte, boah, davon will ich mehr. Und deswegen fand ich die erste Habit, die erste Gewohnheit mitunter die wichtigste, weil die Basis für alle ist, ja.
Sehr schön. Dann die zweite Frage. Was würdest du einer 20-jährigen Susanne empfehlen? Ich glaube, du bist mit 19 Mama geworden, relativ früh, wenn ich mich irre. Jetzt mit all deiner Erfahrung, was würdest du jetzt ihr auf den Weg geben?
Ich würde ihr der Kleinen würde ich auf den Weg geben und sagen, pass auf, vertrau in dich. Gut, guck, dass du dich gut spürst, weil ich hatte mich auch zwischendrin abgeschnitten und wollte die Dinge nicht mehr spüren und war dann ganz falsch unterwegs. Guck, dass du mit dir gut bist, dass du dich gut spürst. Vertrau in dich, sei mutig, es wird sich alles fügen. Die ganzen Puzzlesteine, die noch kommen, wo du dich wunderst, was ist das denn jetzt, brauche ich das überhaupt, die werden sich in höherem Alter dann zu einem Gesamtkunstwerk zusammenschließen.
Man sagt ja, dass man 3 bis 5 Jahre braucht, um eine echte Weichenstellung im Leben wirklich nachzuvollziehen, wofür die gut war, wenn man im positiven Frame ist. Ja. Und die abschließende Frage, Susanne, was ist Sinn des Lebens für dich?
Sinn des Lebens, boah, das ist jetzt eine starke Frage. Also
zum Abschluss, das Beste.
Das Beste zum Schluss. Sinn des Lebens ist für mich, muss ich mal kurz überlegen.
Mach das, das ist.
Es gibt da den schönen Spruch in der Bibel, wobei ich jetzt nicht so gläubig bin, aber liebe den Nächsten wie dich selbst, ist ja ein Spruch, ja. Und ich glaube, oder ich empfinde es so, da sind 2 ganz tiefe Wahrheiten drin, dass man eben den anderen nur schätzen und entwickeln und lieben kann, wenn man sich selber liebt. Also das heißt, erst einmal wirklich zu schauen, wozu bin ich da? Ja, was ist es, was ich da in der Welt geben kann? Und was ist das, was mich stabilisiert, um dann auch andere Menschen zu begleiten, zu entwickeln und um dadurch etwas Größeres entstehen zu lassen. Und es mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber die Welt dadurch ein kleines Stück besser zu machen.
Schön. Ja, aber das Geben ist auf lange Sicht, wenn man im Resonanzfeld ist, dann wird das auch zurückkommen. Von der Seite ist das auch eine gegenseitige Nutzenerzeugung, vielleicht kann man so sagen. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Susanne, hat echt Spaß gemacht. Danke dir für den Austausch.
Sehr gerne, danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.